Plätze. Es ist manchmal gut, vorne zu sitzen. Wir werden das bald hören in der Predigt. Ja. Wie seid ihr denn heute hier hingekommen? Müde? Nicht müde. Ich bin letztes Mal sehr müde hier hingekommen. Heute nicht so, aber vielleicht diejenigen, die müde hier hingekommen sind, die sollten sich besser nicht ans offene Fenster stellen. Es kann einiges passieren. Was da passieren kann, das wollen wir mal hören in dem engeren Predigttext, Apostelgeschichte 20, eigentlich 1 bis 12. Aber ich habe mir nur diese Geschichte in Troas ausgewählt. Das sind die Verse 6 bis 12. So, wir aber fuhren nach den Tagen der ungesäuerten Brote. Wir, das sind Paulus und einige Jünger. Wir aber fuhren nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab und kamen in 5 Tagen zu ihnen nach Troas in der heutigen Türkei, wo wir uns 7 Tage aufhielten. Am ersten Tag der Woche aber, als die Jünger versammelt waren, um das Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte. Und er dehnte die Rede bis Mitternacht aus. Es waren aber zahlreiche Lampen in dem Obersaal, wo sie versammelt waren. Und ein junger Mann namens Eutychus saß am Fenster, der sank in einen tiefen Schlaf. Während Paulus weiterredete, fiel er, nämlich nicht der Paulus, sondern der Mann, vom Schlaf überwältigt, vom 3. Stock hinab und wurde tot aufgehoben. Da ging Paulus hinab und warf sich über ihn, umfasste ihn und sprach: Mach doch keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm. Und er ging wieder hinauf und brach Brot, aß und unterredete sich noch lange mit ihnen, bis der Tag anbrach, und zog dann fort. Sie brachten aber den Knaben lebendig herbei und waren nicht wenig getröstet. Soweit die heutigen Worte. Es gibt so zahlreiche Deutungen dieser Stelle. Ich habe mal einige nachgelesen und ich bin auf eine Deutung gestoßen, die den Predigtpreis erhalten hat. Diese Deutung ist zusammengefasst wie folgt: Wir müssen aufpassen, dass wir die jungen Menschen in unserer Gemeinde nicht an den Rand drängen, damit sie nicht herausfallen. Deshalb sollten wir keine langweiligen, keine langen und keine langatmigen Predigten halten. Das war der Text. Ich kann euch sagen, das ist nicht die Deutung, die ich befürworte. Natürlich, das darf ich sofort dazu sagen, natürlich haben alle die Reden, egal ob sie von der Kanzel reden oder ob sie am Bibelbus reden oder ob sie im Zweiergespräch reden, eine Verantwortung für denjenigen, der hört, dass sie ihn auch dort abholen, wo er steht, dass sie verständlich reden. Die Bibel sagt uns das. Wir sollen verständlich reden. Dass sie ihn nicht überfordern, das ist die Verantwortung, die wir haben als Redner. Aber wenn wir jetzt die Münze einmal umdrehen und die andere Seite anschauen, dann ist es durchaus so, dass hier in dem Text alles gut ist. Und zwar alles sehr gut, auch die lange Rede des Paulus bis Mitternacht, und die haben ja nachher weitergeredet, bis zum Morgengrauen. Das heißt, sie haben gar nicht geschlafen. Da war ein großer Segen, der davon ausging. Da komme ich noch dazu. Lasst uns mal chronologisch kurz nochmal schauen, was steht in diesem kurzen Absatz. Der Paulus redete lange, bis nach Mitternacht. ein armer Mensch, junger Mann mit Namen Eutychus, das heißt der Glückliche, der fiel in einen tiefen Schlaf, fiel tief herab aus dem dritten Stock, stürzte zu Tode. Paulus lief runter, legte sich über diesen Mann und später wurde dieser junge Mann lebendig wieder aufgehoben, beziehungsweise nach Hause gebracht, einige Übersetzungen schreiben, nach Hause gebracht, andere Übersetzungen schreiben, ins Haus gebracht, dort, wo sich die Gemeinde versammelte. Eine lange Rede, ein tiefer Schlaf, ein tiefer Fall, ein tragischer Tod. Nein, eigentlich war das glücklich. Alles ist hier sehr gut, alles ist hier sehr glücklich. Sowohl die lange Rede des Paulus, als auch die Auferweckung des jungen Mannes. Ja, beginnen wir mit einer langen Rede. Am ersten Tag der Woche aber, als die Jünger versammelt waren, um das Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte, und er dehnte die Rede bis Mitternacht aus. Am ersten Tag der Woche, so beginnt das hier. Was ist der erste Tag der Woche? Als letzte Woche Ebo hier auf die Kanzel stieg, beziehungsweise Ebo als Gottesdienstleiter hier auf die Kanzel stieg, sagte er, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Der erste Tag der Woche ist der Tag, an dem Jesus Christus auferstand. Was ist das für ein Sinnbild hier am Anfang dieser kurzen Passage? Wir werden noch eine Auferweckung erleben an diesem Auferstehungstag. Der erste Tag der Woche, Jesus Christus ist auferstanden. Und was ist noch passiert an diesem ersten Tag der Woche? Es war der Tag, an dem der Heilige Geist ausgeschüttet wurde über alle Menschen, die an Jesus Christus glauben. Das war auch der erste Tag der Woche. Die Ausgießung des Heiligen Geistes von oben. Und diese beiden Dinge, die hängen zusammen. Die kann man nicht trennen, denn mit ihnen ist neues Leben verbunden. Nicht nur, dass Jesus Christus auferstanden wird, sondern neues Leben für diejenigen, die an Christus glauben. Römer 8, da lesen wir Folgendes. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Ohne den Heiligen Geist in euch werdet ihr nicht lebendig. Ihr werdet die Auferstehung nicht sehen. Und deshalb gehört das zusammen. Am ersten Tag der Woche. Christus ist auferstanden. Das erinnert uns daran, wir werden eines Tages auch auferstehen. Und jetzt schon hat Gott uns durch den Glauben den Heiligen Geist gegeben und damit neues Leben. Und hat von Gott aus in uns diesen Auferstehungsleib hineingelegt. Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Durch den Heiligen Geist ist der Same Gottes, etwas Ewiges, etwas Himmlisches, etwas ganz Großes, was wir nicht verstehen und fassen können, in uns hineingekommen durch den Glauben. Und das kann man durchaus so verstehen wie ein Samenkorn, das wirft man in den Boden und es stirbt. Hier von dem Körper, da bleibt nichts, gar nichts. Ein paar Knochen, Staub. Aber in uns ist der Heilige Geist, der wird uns erwecken, zu einem neuen Leben. Und wir werden einen neuen Körper bekommen. Einen neuen Körper, der nicht mehr stirbt, der nicht mehr leidet, der nicht der Verweslichkeit ausgesetzt ist, der ewig ist und ewig in der Gemeinschaft mit Gott. Ein neuer Körper. Man kann nicht auferstehen, ohne dass dieser Same Gottes in uns gesät ist, der Heilige Geist. Ist das nicht wunderbar? Das feiern wir heute. Das feiern wir heute. Wir werden auferstehen. Wir werden einen neuen Körper erlangen. Wir haben den Heiligen Geist und damit neues Leben. Und dieses neue Leben ist jetzt schon da, jetzt schon in uns. Wir erhalten in diesem Leben schon einen Vorgeschmack darauf. Gott entfaltet dieses neue Leben in uns. Dieser erste Tag der Woche ist nicht nur Auferstehungstag und Tag der Ausgießung des Heiligen Geistes. Es ist auch Versammlungstag. Das hängt eng miteinander zusammen. Auferstehung, Heiliger Geist, neues Leben und Versammlungstag, wo sich die Gemeinde traf. Denn die Gemeinde, so wie sie hier sichtbar vor uns sitzt, sie beweist, sie ist ein Zeugnis, dass Jesus lebt. Und wenn ich sage Gemeinde, dann meine ich die Gläubigen an Jesus, die auf ihn hoffen, die sich allein auf ihn verlassen, die allein ihn suchen, weil sie ihm vertrauen für diese Auferstehung, für dieses neue Leben, die da zusammenkommen, die sind ein lebendiger Beweis dafür, dass Jesus lebt. Und damit sind sie ein lebendiger Beweis dafür, dass Jesus auferstanden ist. Liebe Freunde, wenn wir uns hier heute treffen, ist das Auferstehungstag, ist das Ausgießung des Heiligen Geistes, ist das Versammlungstag. Und weil wir daran gedenken, darum lasst uns nicht verlassen unsere Versammlungen. Denn es ist ein Segen. Es ist kein Befehl, um uns zu quälen. Es ist ein Segen, dass wir zusammenkommen. Wir manifestieren damit den Leib Christi. Wir können uns gegenseitig ermahnen. Wir können uns gegenseitig auferbauen. Wir dürfen gegenseitig Gemeinschaft haben. Wir brechen das Brot. Wir haben Gemeinschaft. Wir hören sein Wort. Versammlungstag. Lasset uns nicht verlassen, unsere Versammlungen. Denn darauf liegt ein großer Segen und ein großes Zeichen. Es ist nicht nur der Versammlungstag, es ist auch der Tag des überfließenden Segens. Ich habe es eben schon angedeutet. Paulus redete bis Mitternacht. Wie heißt es? Er unterredete sich mit den Anwesenden. Möglicherweise haben die Anwesenden auch Fragen gestellt. Sie haben sich in das Gespräch mit eingeschaltet. Manche Bibelübersetzungen sagen, Paulus predigte. Eine englische Bibel benutzt das Wort Diskurs. Zumindest redete er sehr lange, wurde sehr lange geredet. Es war für die Gemeinde eine Zumutung. Im positiven Sinne. Der Paulus redete nicht, weil er sich gerne reden hörte. Weil er dachte, ich bin ja so ein toller Hecht. Nicht, weil er sich produzieren wollte. Nicht, weil er sein Image als Apostel pflegen wollte. Der redete so lange, weil er etwas zu sagen hatte. Weil Gott ihm etwas gegeben hatte. Weil Gott ihm Segen mitgegeben hatte für die Gemeinde. Der redete so lange, weil er die Menschen in Christus darstellen wollte, weil er sie stärken wollte, weil er sie ermutigen wollte, ermahnen wollte, ihnen erzählen von dem großartigen Heilsplan Gottes und von dem, was Gott alles durch ihn und die anderen Apostel an Wunderbarem getan hatte und wie er das Evangelium befördert hatte und vieles, vieles mehr. Es steht ja nicht hier, worüber er geredet hat. Paulus hatte Segen zu geben. Die Menschen haben sich das gefallen lassen, die da waren. Sie haben das über sich ergehen lassen, in Anführungszeichen. Sie haben diese Zumutung angenommen, weil sie wussten, da ist Segen. Wenn ich mich konzentriere, wenn ich zuhöre. Die scharten sich um Paulus. Da ist auch keiner, es heißt hier nicht, dass irgendeiner rausgegangen wäre, sich irgendwie beschwert hätte. Paulus, mach doch mal eine Pause. Können wir mal eine Pause haben? Die haben gewusst, Gott schüttet hier mit Eimern seinen Segen über uns aus. Gott schüttet nicht in Fingerhüten. Er schüttet nicht in Nussschalen. Er schüttet in Eimern und Kübeln. Deshalb redete Paulus so lange. Das war sehr gut, dass er so lange redete. Und nachher, nach Mitternacht, ging es ja auch noch weiter. Sie hatten noch das Liebesmahl miteinander. Sie unterredeten sich noch weiter miteinander, bis der Morgen anbrach. Die haben die ganze Nacht durchgemacht. Ich weiß nicht, wann sie angefangen haben. Möglicherweise am Abend, weil vorher die Menschen arbeiten mussten. Wir wissen es nicht. Gesundheit. Es war alles gut. Paulus redete nicht langweilig. Es war nicht langwierig. Es war ein Segen Gottes. Liebe Gemeinde, lasst euch mal etwas zumuten. Gott hat Segen für euch bereit. Der Tag des überfließenden Segens. Nun gehen wir weiter. Ein tiefer Schlaf, ein tiefer Fall, ein tragischer Tod. Einer war da im Raum, der hat das nicht durchgehalten. Über den heißt es hier und zudem, es waren aber zahlreiche Lampen in dem Obersaal, wo sie versammelt waren. Und ein junger Mann namens Eutychus saß am Fenster, der sank in einen tiefen Schlaf. Während Paulus weiterredete, fiel er vom Schlaf überwältigt vom dritten Stock hinab und wurde tot aufgehoben. Was hier passiert, liebe Gemeinde, ist allzu menschlich und verständlich. Der junge Mann bekam nicht richtig Luft, vielleicht stand am Fenster. Paulus redete lange. Der junge Mann döste weg. Er konnte sich nicht mehr konzentrieren. Er kämpfte vielleicht mit dem Schlaf. Vielleicht hat er auch vorher hart gearbeitet. Er schaffte das nicht so lange. Ihm fielen die Augen zu. Und dann letztendlich übermannte ihn der Schlaf. Und er fiel in einen tiefen Schlaf und als Folge dessen sehr tragisch aus dem Fenster. Wer könnte das nicht verstehen? Es ist deshalb nicht unser Recht, oder wir haben deshalb nicht das Recht, mit dem Finger auf diesen jungen Mann zu zeigen. Das kann passieren. Doch lass uns diese Passage einmal sinnbildlich nehmen. Es ist uns ja hier nichts gesagt darüber, warum der junge Mann einschlief. Das bleibt in der Spekulation. Aber als ich das vorbereitet habe, die Predigt, da kam mir in den Sinn, das könnte auch für uns sinnbildlich sein. Und uns ermahnen, schlaft nicht ein. Und zwar meine ich das jetzt nicht unbedingt im physischen Sinne, sondern fallt nicht in einen geistlichen Schlaf, in einen geistlichen Todesschlaf. Man könnte mutmaßen, der junge Mann stand hier abseits, am Rand. Vielleicht war er mitgebracht worden. Vielleicht konnte er mit dem, was der Paulus da sagte, gar nicht viel anfangen. Vielleicht hatte er keine Beziehung oder noch keine Beziehung zu Gott und zu Christus. Vielleicht war ihm das alles zu schwierig und zu kompliziert. Vielleicht war er auch gar nicht interessiert und wollte den großen Paulus einmal reden hören. Wir wissen das alles gar nicht. Aber lasst uns das einmal sinnbildlich nehmen für uns. Wir können einmal eindösen im Gottesdienst. Wir können einmal wegtreten. Wir schalten einmal ab. Wir hören nicht immer 100% die ganze Predigt durchgehend zu. Das ist normal. Aber liebe Freunde, liebe Gemeinde, lasst uns nicht in einen geistlichen Schlaf fallen. Denn in einem geistlichen Schlaf werden wir viel Segen verpassen. Dieser junge Mann hier ist eingeschlafen. Der hat nicht gehört, was der Paulus weiter geredet hat. Der Segen Gottes, die Rede Gottes ist an ihm vorbeigegangen. Der Segen Gottes wird an uns vorbeigehen. Wir werden viel Segen Gottes verpassen, wenn wir geistlich einschlafen. Wir könnten aus dem Fenster fallen, in Distanz geraten zur Gemeinde, in Distanz geraten zur Gemeinschaft, in Distanz geraten zum Gebet, in Distanz geraten zum Wort, in Distanz geraten zu Jesus, in Distanz geraten zu Gott. Das wäre geistlich einschlafen. Als Jesus auf Gethsemane war, da hatte er einen harten Kampf auszufechten. Ich glaube, das ist der härteste Kampf, den ein Mensch jemals ausgefochten hat. Erstens hatte er einfach Angst, es war ein psychischer Kampf. Er hatte Angst, eine Übersetzung schreibt, die Schweißtropfen fielen ihm wie Blut herab. Er schwitzte Blut. Vielmehr noch war es ein geistlicher Kampf. Und das sehen wir daran, dass er seinen Vater bat, Herr, wenn möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber das hätte dem Satan so gefallen, wenn Gott diesen Kelch an ihm vorübergehen lassen hätte. Dann wären wir heute alle nicht hier. Aber da Jesus voll Heiligen Geistes war und dem Vater gleich war, hat Jesus die Kurve gekriegt und hat gesagt, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille, o Herr, geschehe. Und er hat dort auf Gethsemane seine Jünger gebeten, wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Wachet und betet, dass ihr nicht einschlaft geistlich. Lass uns Gott bitten, dass wir geistlich nicht einpennen. Die Gemeinde nicht, der Einzelne nicht. Lasst uns Gott immer wieder bitten. Und wenn wir geistlich eingeschlafen sind, lasst uns dafür bitten, dass Gott uns einen Stoß versetzt und uns wieder aufweckt, so wie Paulus hier den jungen Mann Eutychus aufgeweckt hat. Zweimal im Jahr darf ich in Euskirchen predigen. Da sitzt immer, das ist eine ganz kleine Gemeinde, viel kleiner noch als diese hier. Da sitzt immer eine ältere Dame, die schläft den größten Teil oder einen großen Teil der Predigt und des Gottesdienstes. Das ist immer so. Das ist immer so, völlig unabhängig von dem Prediger. Am Anfang war ich sehr irritiert. Ich dachte, Mensch, wie langweilig ist deine Predigt? Nachher merkte ich, das ist immer so. Und sie schläft unterschiedlich lang. Aber eins ist dann immer ganz interessant. An irgendeinem Zeitpunkt im Gottesdienst, völlig unvorhersehbar, da wacht sie plötzlich auf, ihr Gesicht strahlt, sie ist aufmerksam und sie hört zu bis zum Ende des Gottesdienstes. Gott hat ihr einen Rippenstoß verpasst. Gott hat sie aufgeweckt, vielleicht genau an der Stelle, wo sie es brauchte. Genau an der Stelle, wo es für sie wichtig war. Sowas macht gar nichts, wenn ihr mal eindöst. Aber lasst euch von Gott einen Rippenstoß versetzen. Das ist mir so passiert letzten Sonntag. Als ich hier kam, ich war wirklich müde und kaputt. Und dann sind wir hochgegangen ins Seelsorgezimmer, um zu beten für den Gottesdienst. Und da hat Gott schon so ein kleines bisschen gestoßen. Und ich wurde wieder ein bisschen lebendiger. Und dann, ich habe es schon gesagt, eröffnete Ebo den Gottesdienst mit: Der Herr ist auferstanden. Und dann kam noch ein tolles Lied. Und ich war wach und ich war bereit für die Predigt, die dann Thomas gehalten hat. Und Gott hat mich wach gemacht. Ich brauchte das. Lasst uns Gott bitten, dass wir nicht einschlafen geistlich. Das können wir selber nicht machen. Wir werden einfach dahin gezogen, wie dieser junge Mann, in den Schlaf überwältigt. Hier in den physischen Schlaf. Hier geht es mir jetzt aber um den geistlichen Schlaf. Wir brauchen das. Wachet und betet. Wir brauchen das immer wieder. Auch in unserem Alltag. Damit unser Reden, damit unser Hören, damit unser Denken, damit unser Handeln in Einklang kommt mit Gott oder immer mehr. Wachet und betet. Ja, bei diesem tiefen Schlaf und tiefen Fall und tragischem Tod, da bleibt es ja nicht. Aber lass uns zunächst nochmal schauen. Ja, ich habe es eigentlich schon gesagt. Die Folie hätte früher kommen müssen. Ja, das könnt ihr jetzt nochmal zusammenfassend lesen. Für den jungen Mann waren es schwierige äußere Bedingungen, vielleicht auch schwierige innere Bedingungen. Wachet und betet ist die Aufforderung. Es folgt eine glückliche Auferweckung. Ich habe das glückliche Auferweckung genannt, weil dieser Mann Eutychus heißt und das heißt der Glückliche. Es war vielleicht auch sehr gut für ihn, dass er aus dem Fenster fiel, obwohl das als Ereignis erstmal tragisch ist. Aber es war gut für ihn, denn sonst hätte er die Auferweckung nicht erlebt. Paulus, der ebenfalls hinabgegangen war, legte sich auf ihn und umfasste den leblosen Körper. Dann sagte er: Beruhigt euch, er lebt. Den jungen Mann aber konnten sie lebendig und gesund nach Hause bringen, was sie sehr ermutigte. Das ist die neue evangelistische Übersetzung. Ich fand die ein bisschen verständlicher als meine anderen. Der Schlachter heißt es am Schluss, und sie wurden nicht wenig getröstet. Ja, das ist auch gut. Sie wurden nicht wenig getröstet. Ja, was passiert hier eigentlich? Was passiert hier eigentlich? Ist der Mann tot, der da aus dem Fenster gefallen ist? Oder ist er nur bewusstlos? Oder ist er in einem Zustand, in dem er wiederbelebt werden kann? Etwas irritierend mag den Leser dieser Satz: Beruhigt euch, er lebt. Man könnte vermuten, der ist gar nicht gestorben. Ja. Aber vorher, in Vers 9 heißt es, sie hoben ihn tot auf. Er war tot. Und dann muss man dieses beruhigt euch erlebt wie folgt sehen. Paulus hat sich über ihn ausgebreitet. Gott hat diesem jungen Mann das Leben wieder geschenkt. Und dann sagt Paulus als Bestätigung dessen: Beruhigt euch doch. Er lebt wieder. Ja? So kann man und so soll man das auch hier verstehen. Darüber hinaus hätte Paulus diesen Mann nicht wiederbeleben können. Wenn ihr überlegt, was hat er gemacht? Er hat sich über diesen jungen Mann gelegt, hat sich ausgebreitet über ihn. Also nach den modernen medizinischen und medizinisch-sachlichen Erkenntnissen kann man so niemanden wiederbeleben. Das müssten die Krankenschwestern hier wissen und alle, die medizinisch ein bisschen vorgebildet sind. So kann man niemanden wiederbeleben, das geht nicht. Man kann auch keinen Toten wiederbeleben. Das geht auch nicht. Wenn einer wirklich tot ist, da kann man 10 Männer auf ihn stapeln, da kann man 1000 Decken auf ihn stapeln und 1000 Wärmflaschen. Man kann ihn wärmen bis zum geht nicht mehr. Er wird nicht wieder wach werden. Der Tod ist etwas Irreversibles. Was passiert hier also? Paulus legte sich auf ihn. Und er tat genau dasselbe wie das, was Elisa auch getan hat. Wir haben es eben in der Lesung gehört. Und was Elia auch schon mal tat. Elia hat sich über ihn ausgebreitet, über einen Menschen, der offensichtlich wirklich tot war, nämlich über den Sohn der Schunamitin. Der war gestorben und das ist eindeutig aus dem Text. Und dann legt sich Elisa über ihn. Und das ist keine magisch-geistliche Handlung. Das ist keine magische Methode, jemanden wieder zu beleben. Das ist etwas anderes. Das ist eine zeichenhafte Handlung. Deshalb machte das Paulus hier auch. Die gleiche zeichenhafte Handlung führt Paulus hier aus. Er legt sich auf diesen gestorbenen jungen Eutychus. Was bezeugt diese Handlung? Bei Paulus und bei Elisa und bei Elia. Sie bezeugt, Gottes Geist, Gott selber möge auf diesen Menschen herabkommen. Das ist das, was diese zeichenhafte Handlung ausdrückte. Gott selbst muss ihm wieder Leben geben. Gott ist die Quelle allen Lebens. Wir sind ein Häuflein Staub, aber Gott hat uns aus uns einen lebendigen Geist gemacht. Gott kann neues Leben schenken einem toten Körper. Gott kann aber besonders neues Leben schenken einem geistlich toten Menschen. Von Gott kommt das Leben. In ihm ist das Leben. Nur er ist die Quelle des Lebens. Wir können Leben nicht machen. Wir können Leben nicht schaffen. Wir können eigentlich auch, ja, wir können hier nicht ursächlich wirken. Von Gott kommt alles Leben. Sei es das Leben des Körpers und sei es das Leben des Geistes. Und er kann zu jeder Zeit jedermann lebendig machen, sei es körperlich, sei es geistlich. Ja. Gott ist also auf ihn herabgekommen, um ihn wieder zum Leben zu erwecken. Warum hat Gott das gemacht? Warum ist das hier passiert? Auch das steht nicht explizit im Text. Es gibt ein paar Hinweise, aber nicht mehr. Zunächst einmal, um des jungen Mannes willen. Stellt euch vor, Gott wollte diesen jungen Mann erwecken. Das war seine Absicht. Paulus konnte nicht eigenmächtig handeln. Paulus hat sich über diesen Mann ausgebreitet und sicher gebetet, Gott schenk ihm das Leben. Und wir können davon ausgehen, wenn Gott ihm körperliches Leben wieder schenkt, irdisches Leben wieder schenkt, dass Gott auch etwas vorhat mit ihm, und zwar etwas Geistliches vorhat, dass er ihn auch geistlich erwecken wollte. Das ist Gottes Handeln hier gewesen. Das war nicht irgendein Zufall. Es war eine zeichenhafte Handlung des Paulus. Gott kommt über dich, auf dich herab und schenkt dir Leben. Um des jungen Mannes willen. Der war sicherlich auch nicht wenig getröstet, als der wieder gesund und lebendig ins Haus geführt wurde. Das war ein Erlebnis, das wird er sein Leben lang nicht vergessen. Zweitens, um der Gemeinde willen. Da heißt es, die Gemeinde war nicht wenig getröstet. Gott tröstet hierdurch die Gemeinde. So wie Gott Martha und Maria, die Schwestern von Lazarus, getröstet hat. Maria und Martha waren sehr traurig. Sie waren sehr verstört. Gott hat ihnen Lazarus wieder geschenkt, auch um sie zu trösten. Und zwar hauptsächlich, um sie zu trösten. Denn der arme Lazarus musste ja wieder sterben. Noch einmal. Und ich habe noch einen anderen Grund gefunden, der ist jetzt hier nicht aufgelistet. Gott hat es um der Jünger willen getan. Er hat ihn, den Eutychus, um der Jünger willen auferweckt. Wir lesen das in Johannes 11. Lazarus ist gestorben, sagt Jesus. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Ich bin froh, dass ich nicht dort gewesen bin, als er starb, damit ihr glaubt, wenn ich ihn wieder aus den Toten erwecke, denn ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und damit ihr mir glaubt, damit ihr dem Evangelium glaubt, damit euer Glaube gestärkt werde, deshalb habe ich ihn wieder aus den Toten auferweckt, unter anderem deshalb. Das war ein weiterer Grund. Um der Gemeinde willen. Die Gemeinde zu trösten und die Gemeinde aufzubauen. Drittens, um der Rede des Paulus willen. Habe ich nicht verstanden. Ah, Entschuldigung, ich dachte, es hätte jemand im Gottesdienstraum was gesagt. Gut. Ja, was hat Paulus getan? Wir lesen in Apostelgeschichte 14, 3. Sie, das sind die Jünger, sie lehrten freimütig im Vertrauen auf den Herrn. Was Paulus hier tat, ja, er lehrte freimütig im Vertrauen auf den Herrn, sprach zu der Gemeinde bis Mitternacht. Sie lehrten freimütig im Vertrauen auf den Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab und Zeichen und Wunder durch ihre Hände geschehen ließ. Um dieser Rede des Paulus willen Autorität zu verleihen und um zum Ausdruck zu bringen, da rede ich. Der Paulus hat in meinem Namen geredet. Der Paulus hat für das Evangelium, für mich geredet. Er war mein Sprachrohr. Ich autorisiere ihn. Ich beweise dadurch, dass er durch sein Handeln und durch meine Gnade einen Menschen vom Tode auferweckt hat, dass sein Wort Wahrheit ist, dass sein Wort Autorität hat. Also hört auf ihn. Gott setzt den Stempel drunter. Er bekräftigt, was Paulus gesagt hat, indem er Wunder und Zeichen tut. Das ist heute auch noch so. Gott ist nicht anders. Er handelt zwar ganz unterschiedlich in unterschiedlichen Zeitaltern, aber seine Macht über den Tod und über das Leben, die ist immer gleich. Und wir hören viele Zeugnisse weltweit, dass Gott Wunder tut und damit bekräftigt, dass sein Evangelium wahr ist. Und damit bekräftigt, dass sein Wort wahr ist. Und damit diejenigen, die sein Wort verkündigen, autorisiert. Lasst mich diese kurze Geschichte, ich weiß, die Predigt ist lang, sie wird nicht bis Mitternacht, keine Angst. Lasst mich, viele haben es, manche, von, die hier sitzen, haben das schon gehört, aber ich fand das so beeindruckend. Als Tobias und Heike in der Sedernstraße ihre Einführung gegeben haben, mit wie man mit Muslimen redet, wie man mit ihnen ins Gespräch kommt über den Glauben. Und sie haben ganz am Anfang ein kleines Zeugnis gegeben über einen Muslimen, der zu Christus gekommen war. Ja. Der zu Christus gekommen war. Und das war natürlich für seine Familie absolut schändlich. Und seine, ich mache es ganz kurz, seine Familie entschloss, ihn zu töten. Und seine eigene Frau war bereit, ihn zu töten. Seine eigene Frau war bereit, ihn zu vergiften. Und sie hat ihm Gift ins Essen gemischt. Einmal und zweimal. Und dieser Mann, die Frau einmal und zweimal, und dieser Mann, der wurde gar nicht krank. Und dann hat sie ihren Vater angerufen und hat gesagt, ich mache hier was falsch. Der ist nicht gestorben, der ist noch nicht mal krank geworden. Da sagt der Vater, komm zu mir, ich mische ihm was ins Essen, ich mache das. Und ein drittes Mal erhielt er Gift. Und sie schickten ihn nach Hause, um ihn dort sterben zu lassen. Und am anderen Morgen rief er quietschvergnügt an, Frau, wo bleibst du denn? Dreimal erhielt er Gift und dreimal hat es ihm nicht geschadet. Da hat dieser Vater der Frau gesagt, der Gott, den der hat, der muss stärker sein als mein Gott. Und sie sind alle zum Glauben gekommen. Das ist eine ermutigende Geschichte. Gott wirkt heute Wunder, um sein Evangelium zu bekräftigen. Um die Menschen zu ermutigen, die sein Evangelium verkündigen. Das tut er hier bei Paulus und er hat es hier getan. Kommen wir zum Schluss. Alles Leben kommt von Gott. Alles Leben kommt von Gott. Unser irdisches Leben, unser körperliches Leben, vielmehr noch unser geistliches Leben. Wenn Gott jemand körperlich lebendig machen kann, wie viel mehr kann er jemanden geistlich lebendig machen? Und es ist viel, viel schwerer, ein viel, viel größeres Wunder, wenn Gott jemanden aus dem geistlichen Tod erweckt, aus dem geistlichen Todesschlaf erweckt. Das ist ein viel größeres Wunder. Und ich möchte euch auch begründen, warum das so ist. In Hebräer 2,14, da lesen wir, damit Christus durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, also damit Christus durch seinen eigenen Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte. Und wer war das, der die Macht des Todes hatte? Nämlich den Teufel. So heißt es dort. Liebe Freunde, wenn ein Mensch geistlich tot ist, dann ist er in der Macht und in der Hand des Todes und des Teufels. Wie groß muss der Sieg sein von Christus am Kreuz, dass er einen solchen Toten lebendig machen kann und ihm Leben geben kann, das ewig ist. Und das ewiglich nicht stirbt. Das ist hier passiert. Es ist ein bedeutend größeres Wunder. Lasst uns dafür beten. Lasst uns beten, dass wir geistlich nicht einschlafen. Dass Gott uns weckt. Lasst uns beten, dass das neue Leben, was er uns geschenkt hat, dass es aufblüht. Dass es gegossen wird. Dass es gepflegt wird. Dass wir erleben, ja, das ist wirklich ewiges Leben. Dass an diesem Sonntag und an den vielen Tagen danach und am Bibelbus Menschen das erleben. Sie kommen vom Tod zum Leben. Vom geistlichen Tod, Tod in ihren Sünden und Übertretungen, zu einem neuen Leben mit Gott, das nicht stirbt. Amen. Uns geschenkt hast. Herr, wir haben es nicht verdient, es ist durch Gnade passiert. Herr, du hast es uns gegeben, weil du aus Gnade erwählt hast. Herr, wir bitten dich, dass du noch viele Menschen zu dir führst. Zu diesem Leben, Herr. Wir danken dir für dieses Ereignis, was du uns geschenkt hast in der Schrift. Ja, Herr, dass du Menschen erwecken kannst. Du bist der Herr über Leben und Tod. Du bist der Herr über alle Dinge. Und wir bitten dich, dass wir das immer mehr verstehen, immer mehr begreifen und erfahren in unserem eigenen Leben, dass du etwas Neues schaffst in uns und in Ewigkeit die Vollendung. Amen. Amen.